Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast rund um alles, was spannend und aktuell ist in der Chirurgie. Mein Name ist Benedikt und heute wenden wir uns der Wirbelsäule zu. Hatten wir in dieser Art noch nicht im Podcast, wird also allerhöchste Zeit. Ist, wenn man ehrlich ist, traumatologisch sicherlich kein absoluter Fokus von mir. Um es aber etwas zu würzen und damit ich auch etwas mitreden kann, wollen wir uns heute vor allen Dingen den neuen Technologien widmen, die uns in der Behandlung von Erkrankungen eben auch der Wirbelsäule helfen können. Dazu auch gleich ein ganz wichtiger Disclaimer. Das Feld ist extrem breit und der Podcast live und ein kollegiales Gespräch. Und da kann man mal etwas vergessen oder nicht berücksichtigen, was andere vielleicht wichtig finden. Wenn also jemand aus dem HörerInnenkreis eine wichtige Technologie vermisst, bitte schreibt uns direkt. Wir nehmen das dann auf, entweder in die Shownotes oder machen auch nochmal eine Nachlese. Mein Gast und ich werden heute wirklich unsere ganz persönlichen Tools besprechen. Das soll nicht werbend sein, ist aber natürlich irgendwie unfreiwillig immer ein bisschen werbend. Wir wollen aber einfach nur sagen, was für uns funktioniert und was wir kennen, bedeutet aber nicht, dass es nicht auch andere Dinge gibt, die gut funktionieren. Das ist ganz wichtig. Jetzt wollen wir aber einsteigen. Für die heutige Folge durfte die Firma Olympus, also einer der Hauptsponsoren unseres Podcasts, einen Gast einladen. In den Themen sind wir aber natürlich absolut frei. Ich freue mich daher heute als Gast Herrn Professor Oliver Müller, den Direktor der Klinik für Neurochirurgie am Klinikum in Dortmund, bei Surgeon Talk zu haben. Lieber Herr Professor Müller, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, Herr Braun. Ich freue mich sehr, heute Teil dieses Podcasts sein zu dürfen.
Schön. Vielleicht zum Einstieg direkt mal, sprechen wir mal über Bildgebung und Navigation. Das ist was, da haben wir so ein bisschen Schnittmenge, auch mit der Trauma. Aber irgendwie habe ich, wenn ich in den Wirbelsäulensaal bei uns an der Klinik rübergucke, die sind da für mich gefühlt doch 1 bis 2 Schritte immer weiter als wir. Zumindest in meiner Wahrnehmung ist das da ja wirklich die absolute Basis für die allermeisten Eingriffe, vor allen Dingen eben, wenn navigiert wird, ob das dann Kronbeam-CT, intraoperatives CT, Hybrid-OP und so weiter ist. Was sehen Sie da aktuell als Standard und vielleicht auch wirklich als Erklärung? Wie können sich das unsere HörerInnen vorstellen, was da so passiert?
Also das hat sich ja tatsächlich in den letzten 10 Jahren dramatisch entwickelt, dass die Navigation und die intraoperative Bildgebung im Bereich der zumindest komplexen Wirbelsäulenchirurgie eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Das heißt, wir haben ja vielfach Eingriffe, die entweder traumatologisch sind, wie Sie es gerade schon sagten, also ausgedehnte Frakturen, Dislokationen oder Instabilitäten durch Panzerreißung, die gerichtet werden müssen. Das kann aber auch im Tumorbereich sein. Und das Ziel ist ja immer wieder, die Wirbelsäule in ihrem Gefüge so herzurichten, dass sie danach wieder das tragende Organ ist, was sie sein soll. Und wir haben halt das Problem, dass meistens in den Bereichen, wenn wir jetzt nicht gerade im oberen Anteil der Halswirbelsäule uns aufhalten, die konventionelle Darstellung durch den herkömmlichen Bildwandler einfach zu schlecht ist. Das ist überlagert durch die Arme, durch Schultern, durch den Thorax, sodass also eine präzise Definition, wo dann die stabilisierenden Osteosynthesen hinkommen wollen, gar nicht möglich ist. Und ich habe den Weg tatsächlich so verfolgt von, wir machen das alles groß, offen auf, dann hin zum Röntgen, dann zum Erfassen der Navigation mit Hilfe einer biplanaren Anlage, dann hin zum 3D-C-Bogen. Und inzwischen ist es so, dass wir das große Glück haben, auch so ein Cone-Beam-CT intraoperativ zur Darstellung und für die Verwendung der Navigation zur Verfügung zu haben. Der Vorteil ist natürlich, dass die heutige Schnittbildgebung wie das Cone-Beam-CT nicht nur den Datensatz für die Navigation erfassen können und direkt überspielen können in das Navigationssystem, sondern auch eine wirklich 100% verlässliche Kontrolle des Operationsergebnisses gleich bieten.
Das ist so die Hauptschnittmenge, die wir haben. Ich nutze es oftmals bei irgendwie komplexen Gelenkfrakturen als wirklich Kontrolle oder im Sprunggelenksbereich auch für die Syndesmose einfach Dinge, die schwierig zu visualisieren sind. Gleichzeitig merke ich aber auch, selten navigieren wir auch mal irgendwie komplexere Schraubentrajektorien auch auf Basis von einem Kronbeam-CT. Man merkt dann aber gleich, wenn ich sowas machen muss, der das selten macht, der Ablauf ist viel, viel hakeliger und deutet weniger flüssig an, als wenn das irgendjemand macht, der das häufig macht. Und das ist vielleicht auch so die nächste Folgefrage. Jetzt hören uns ja doch viele Kolleginnen in der Weiterbildung zu. Wie gewinnt man Zugriff zu dem Ganzen? Also wie ist da die Lernkurve schneller, länger als bei den nicht navigierten Verfahren oder hält sich das in etwa die Waage?
Also es gibt ja wirklich gute Untersuchungen, gerade im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie, die geschaut haben, wie ist die Operationszeit mit der Navigation, ohne der Navigation, wie ist die Präzision, die Schraubenfehllage danach. Ich glaube, was man klar sagen kann, ist, dass mit der Verwendung der Navigation und der intraoperativen Bildgebung die Notwendigkeit von Schraubenrevisionen deutlich, deutlich dramatisch abgenommen haben. Was man aber auch sagen muss, ist, dass zumindest in der Anfangsphase die Operationszeit sich deutlich verlängert. Das hängt einfach damit zusammen, dass man ja für sich individuell einen Ablauf mit der Navigation, mit der Bildgebung schaffen muss. Wenn ich das jetzt bei mir im OP so auf die eine Art durchführe, heißt das aber noch lange nicht, dass das genau das ideale Verfahren ist, was Sie denn bei sich durchführen. Ich würde ja auch gerne sagen, das ist mein Kronbeam-CT, ist es aber nicht. Wir haben das auch interdisziplinär angeschafft und meine Kollegen der Unfallchirurgie verwenden das deutlich seltener, aber für die gleichen Anwendungen, wie Sie das gerade sagten. Und da ist das tatsächlich so. Da höre ich dann auch immer, ja, aber das dauert so lang und wir haben da, dann hakt es da und dort. Das ist richtig, hat aber bei uns auch gehakt. Ja, und ich glaube, entscheidend ist, dass man sich am Anfang wirklich die Zeit und die Muße nimmt, einmal zu gucken, und das gilt nicht nur für den Operateur, das gilt für die instrumentierenden Kräfte, das gilt für die Assistenten. Wie stellen wir uns hin? Wann machen wir die Bildgebung? Zu welchen Schritten? Was brauchen wir tatsächlich? Und was machen wir, wenn ein Problem auftritt? Da muss man wirklich das nicht in einen vollgepackten OP-Slot reinstopfen, wo man schon vorne weiß, eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, jetzt irgendwas auszuprobieren. Am Ende des Tages wird man aber Zeit sparen und Sicherheit für den Patienten gewinnen. Das ist keine Frage.
Ich glaube, das ist das ganz Wichtige und was tatsächlich auch hilft, also immer wenn ich irgendwie Zeit dazu finde, schaue ich auch einfach mal gerne bei den anderen zu. Man lernt da ja im Ablauf doch immer nochmal irgendwo Tricks und Kniffe, die man auch für die eigene Kette quasi nutzen kann, wenn man das einsetzt.
Absolut, das kann ich auch nur empfehlen. Das haben wir gerade in der Anfangsphase auch tatsächlich interdisziplinär gemacht. Nun ist das so, dass wir die Wirbelsäulenverletzungen hier auch interdisziplinär versorgen. Da hat sich das natürlich angeboten. Aber wir haben dann auch gleich zum Beispiel geschaut, es ist ja deutlich komplexer und anders, wenn Sie ein ganzes Becken beispielsweise erfassen mit dem Kronbeam-CT. Ja, weil allein das Field of View da anders gemacht werden muss. Aber da gibt es dann Möglichkeiten, da andere Verfahren innerhalb der Datenakquise zu wählen. Da muss man zur Not dann auch die Firma nochmal in Anspruch nehmen, die aber dann auch gerne unterstützt. Und ich glaube, wenn man dann so ein Team hat, was ein wenig motiviert sich mit dieser Sache auseinandersetzt, ist das etwas, wo nicht nur eine, sondern der gesamte Bereich, der sich mit der Thematik auseinandersetzt, wirklich von profitieren kann.
Ja, definitiv. Das würde ich für uns auch sofort unterschreiben. Also es auch allein im Verständnis der Verletzungen, glaube ich, bringt das alle auch in der Weiterbildung extrem nach vorne und eben für unsere PatientInnen auch entsprechend die Behandlungsqualität. Es kommt ja in dem Kontext, und ich habe überlegt, ob ich es mir verkneife, kommt ja immer so ein bisschen die abgedroschene Frage, wenn ich das nur noch mit Navigation und Darstellung lerne, wie ist das dann, wenn das mal irgendwie nicht verfügbar ist oder ausfällt? Wie kann man das sicherstellen, dass man dann trotzdem die entsprechende Weiterbildung genossen hat, um das noch adäquat durchführen zu können? Also wie handhaben Sie es bei sich?
Also tatsächlich glaube ich, dass das reine sich darauf verlassen, dass die Navigation schon das richten wird, das ist nicht etwas, was uns die notwendige chirurgische Sicherheit für unsere Patienten geben kann. Ich glaube halt tatsächlich, wie Sie sagen, dass es erforderlich ist, vorab eine wirklich gute anatomische Kenntnis über den Bereich zu haben, wo ich dann meine Schrauben platziere, was aber auch beinhaltet, dass ich ein gutes dreidimensionales Verständnis dafür haben kann. Und da ist es tatsächlich so, dass ich meine Weiterbildungsassistentinnen anhalte, aber auch die Fachärztinnen und Oberärztinnen, sich an Kadaverkursen zu beteiligen, da aktiv hinzugehen. Weil das ist immer noch der beste Weg, wo man im Moment entweder am Modell oder tatsächlich dann am Ganzkörperspender diese Techniken probieren kann und auch Fehler machen kann, ohne dass gleich da ein Schaden für den Patienten ist. Weil, wie Sie sagen, es kann immer passieren, aus welchen Gründen auch immer, dass die Navigation nicht die Präzision bringt, die Sie erforderlich haben. Und dann müssen Sie einen Plan B haben. Und der kann dann nicht sein, gut, wir warten jetzt einfach, bis das Gerät wieder funktioniert.
Ganz wichtiger Hinweis. Und ich glaube, das ist eben die notwendige Verknüpfung, die es da braucht aus der Weiterbildung, wenn man so will, vor Ort und eben auch der Inanspruchnahme von entsprechenden externen Quellen. Jetzt sind wir ja schon irgendwie bei der Visualisierung und manchmal geht es ja noch weiter und man muss es mehr oder weniger auch direkt sehen. Und in der Wirbelsäulenchirurgie gibt es ja doch nicht wenige Eingriffe, die auch minimalinvasiv mit Mikroskop oder Exoskop oder sagen wir mal ganz grundsätzlich mit Visualisierungshilfen ablaufen. Was hat es damit so auf sich?
Ich halte das genauso wichtig wie immer eine präzise Navigationsführung und intraoperative Bildgebung. Wir haben ja es sehr oft, also das Gros unserer Operationen findet ja jetzt nicht mit Verschraubung statt, sondern tatsächlich im Bereich der Wirbelsäule, wo wir die nervalen Strukturen schonen und schützen müssen oder befreien müssen aus einem Tumor, aus einem Bandscheibenvorfall oder etwas Ähnliches. Und während zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, es eigentlich so völlig klar war, dass man das entweder offen makroskopisch macht, in der Stirnlampe möglicherweise. Und wer dann fancy war, der hat sich dann eine Lupenbrille organisiert. Kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, ohne Operationsmikroskop ist das eigentlich nicht wirklich gut. Das ist auch der Standard, den wir hier bei uns fordern dabei. Da gilt das Gleiche. Auch das ist eine Lernkurve, weil es braucht halt einfach mehr Zeit, bis man das Operationsmikroskop gerichtet hat, sich eingestellt hat, bis man den Platz zueinander gefunden hat. Aber es ist eine deutlich bessere Ausleuchtung des Raumes und eine bessere Visualisierung durch die Vergrößerung. Ich selber nutze tatsächlich jetzt, Sie hatten es im Nebensatz eben erwähnt, das neue Verfahren der Exoskoptechnik. Es gibt ja tatsächlich inzwischen die Möglichkeit, mit semirobotischen Armen wirklich hochauflösende 4K-3D-Kameras in den Operationssitus reinzuschwenken, die das Bild gestochen scharf auf einen bis zu grenzenlos großen Monitor dann widerspiegeln können, was viele Vorteile hat. Sie stehen deutlich entspannter. Sie sind nicht mehr darauf angewiesen, dass Sie sich an das Operationsmikroskop anpassen, sondern Sie stehen gerade, wie Sie es gewohnt sind, und schauen quasi auf den Monitor dann. Sie haben wieder ein deutlich freieres Feld fürs Teaching, um Situs zu zeigen, aber auch sich auszutauschen dabei, was ein großer Vorteil ist, wie ich denke. Also ich möchte mein Exoskop nicht mehr missen tatsächlich, weil ich halt es so für den nächsten Schritt der optimierten Visualisierung einfach halte. Und ganz ehrlich glaube ich, dass die Operation in dem Bereich ohne ein optisches Hilfsmittel nicht wirklich zu empfehlen ist. Was ja auch eine neue Renaissance hat zum Beispiel, ist die Endoskopie. Ja, weil man festgestellt hat, es war eine Zeit lang so, dass man sagte, man muss in alles ein Rohr reinstecken und was man mit dem Rohr nicht geregelt bekommt, das ist nicht mehr machbar. Das hat man ja auch festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Aber wir haben dabei außer Acht gelassen, dass es sehr wohl sehr gute Indikationen gibt, die sich endoskopisch beheben lassen. Und ich glaube, es gilt nicht zu sagen, es kann nur einen Weg geben, der nach Rom führt, sondern gerade in unserem Bereich der Medizin muss man sich immer wieder umschauen und gucken, habe ich wirklich alles bedacht und nehme ich alles zur Verfügung, was möglich wäre.
Ja, das ist ja das Spannende und das finde ich manchmal auch so schön, dass man irgendwie durch Neuerungen der Technik, Exoskopie, das ist jetzt was, das in der Trauma, das ist bei uns ja quasi nicht in dem Sinne vorhanden. Aber ich glaube, es ist ein schönes Beispiel für eine Technologie, von der zum einen die Patientinnen und Patienten profitieren, aber eben auch mitunter Behandler, wie Sie schon sagen, und sei es in Anführungsstrichen nur die Ergonomie des Arbeitens, die man ja auch nicht außer Acht lassen darf, vor allen Dingen, wenn solche Eingriffe sich doch lange ziehen, was ja mitunter auch immer mal abschreckend auf jüngere KollegInnen wirken kann, die dann sagen, naja, eigentlich finde ich das Fach ganz spannend, aber da irgendwie mit den Augenringen in der Zwangshaltung über Stunden zu sitzen, das ist dann doch nicht das Erstrebenswerte für mich. Und das finde ich auf jeden Fall was Spannendes. Und ich glaube, dann gewinnt man irgendwie auch Feinheiten, welche Indikationen womit am besten funktionieren. Und man schafft es irgendwie, dass alle davon profitieren können, wenn man es eben zur Anwendung bringt oder die Anwendungszwecke für sich selber klar ausdefiniert.
Absolut. Also die Ergonomie und auch die Patienten, die Zufriedenheit der Operateurinnen ist sicherlich ein großer Punkt. Aber was ich zum Beispiel bei Ihnen in der Traumatologie, nehmen wir mal den Bereich der Handchirurgie, als klaren Einsatzort da sehen würde, ist das Teaching der ganzen Bereich. Ja, weil Sie ja jetzt die Möglichkeit haben, eben nicht ein Aggregat in Ihren Operationssitus reinzubringen, was Sie eigentlich mehr behindert. Weil ich meine, dass Sie da jetzt kein großes Operationsmikroskop brauchen, das ist klar. Aber wenn Sie da eine kleine Kamera mit hochauflösender Qualität mit in den Situs einbringen können und das Ganze dann auf einem riesigen Monitor als Teaching-Tool unterbreiten können, glaube ich, dass das für Ihre Kolleginnen ein wichtiger Zugewinn sein kann, weil auch die dann tatsächlich bei einer Live-Operation im Situs dabei sein können, ohne über die Schulter zu gucken oder auf Stufen zu stehen und dann auch wieder dieses fantastische Phänomen zu haben, spätestens nach einer Dreiviertelstunde die tetanische Rückenverkrampfung zu haben, weil man nicht weiß, wie man dem Operateur noch über die Schulter gucken kann dabei.
Absolut. Das ist zwar irgendwie auch eine existenzielle Weiterbildungserfahrung, aber vielleicht eine, die man nicht unbedingt wirklich braucht.
Es kommt immer auf an, wen Sie fragen. Manche sind immer noch der Auffassung, dass nur über das Leiden wirklich lernen kann. Das ist, glaube ich, auch etwas outdated, hoffentlich.
Ja, ich glaube auch, dass das antiquiert ist. Aber wie gesagt, man hört es halt immer mal wieder. Deswegen ist es gut, wenn es hier auch mal kurz aufploppt. Vor dem Hintergrund, wir hatten es im Nebensatz, kleines Thema, also zumindest bei uns, wenn man über Neuerungen spricht, Robotik kriegt man nicht so ganz raus. Und im Traumabereich, jetzt mal abseits von der Endoprothetik, wo sicherlich für unser Fachgebiet die Robotik am stärksten vertreten ist, ist es meist auch, sagen wir mal, Hilfe beim Finden von Trajektorien. Was glauben Sie, wo da in Bezug auf die Wirbelsäule die Entwicklung hingeht und was da wirklich auch sinnvolle Neuerungen für die Zukunft sind?
Das gibt es ja tatsächlich immer mehr, dass zum Beispiel semi-robotische oder vollrobotische Systeme die Planung vorab ermöglichen und ihnen dann die Instrumente in der Trajektorie halten dabei. Der Zeitgewinn da ist, muss man fairerweise, also wenn man es ganz ehrlich durchrechnet, überschaubar. Weil die Zeit, die Sie dann sparen im Operationssaal, die haben Sie vorher für eine wirklich minutiöse Planung reingemacht. Weil die KI dieser Systeme ist auf keinen Fall so, dass man dem Ganzen sagen kann, also wir haben dieses Problem hier, bitte ChatGPT, schlag mir ein paar ideale Trajektorien vor. Das mag irgendwann so sein, momentan ist das noch nicht so. Die robotischen Arme, die es jetzt gibt, entweder freistehende Systeme oder Systeme, die Sie auch ja zum Beispiel am Operationstisch anbringen können, sind gut, aber nur in Assistenz und in Kombination mit der Navigation. Ich tatsächlich benutze diese robotischen Haltearme nicht, weil ich tatsächlich den Nährwert bislang noch nicht mehr erschlossen habe. Ja, also weil ich glaube, es gibt keinen tatsächlichen zusätzlichen Gewinn an Patientensicherheit und es gibt keinen tatsächlichen zusätzlichen Gewinn an Operationsersparniszeit für uns. Klar, wenn Sie so das für den Patienten durchrechnen, da kommen Sie möglicherweise auf einen Effektgewinn, wenn Sie nur noch die Schnitte und die Schraubenplatzierung da aneinander setzen. Aber das Ganze drumherum mit Lagerung, mit sonst Vorbereitung, das muss man ja mit dazu zählen, das ist dann nicht so. Ich glaube aber, das muss man gespannt im Auge behalten und auch begleiten, weil, wie gesagt, ich habe auch angefangen, noch ohne Mikroskopen mit Stirnlampe zu operieren und würde auch sagen, dass die Erfahrung braucht keiner mehr zu teilen.
Ich glaube, begleiten ist das richtige Stichwort. Manche von diesen Technologien sind einfach auch noch extrem in den Kinderschuhen, was da, glaube ich, auch, wenn es um Trajektorien und Hilfe dann wieder mehr über Visualisierung geht, ist ja das ganze Thema Augmented Reality, Overlay während des Operierens für Trajektorien. Da, ich meine, zumindest in den USA gibt's ja tatsächlich einen Hersteller, der auch glaube ich, über eine kommerziell verfügbare AR-Brille so eine Art Overlay von der Anatomie in das Operateurs Sichtfeld anbietet.
Das gibt es tatsächlich hier in Deutschland auch schon, auch in unserem Bereich. Das gibt es von einer zum Beispiel Münchner Firma wirklich schon in sehr, sehr exzellenter Qualität auch dabei. Ist zeitaufwendig. Können Sie, wenn Sie, sag ich mal, im täglichen Betrieb das verwenden wollen, nicht adäquat unterbringen dabei. Aber es ist, sagen wir mal, für die Planung, es ist für Falldiskussionen, es ist fürs Teaching auch wieder und für die als Adjunkt für die Navigation ein hervorragendes Tool, keine Frage. Aber es ist momentan halt noch ein mehr oder weniger großer Kasten, den Sie dann zusätzlich haben. Und da ist dann wieder die Frage der Bequemlichkeit und der Convenience für den Chirurgen und die Chirurgin tatsächlich zu hinterfragen. Aber wie gesagt, wir sind hier in Deutschland, was das angeht. Da werden auch in Leipzig zum Beispiel werden mit dem Fraunhofer-Institut exzellente Untersuchungen gerade durchgeführt, auch in Verbindung dann nach Amerika, die gerade diesem Bereich der Augmented Reality, Teaching und Operationsimplementation wirklich gut und hervorragend voranbringen.
Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, gerade im Teaching-Bereich, also bei uns ist es noch mehr so ein bisschen eher in, sagen wir mal, ein Forschungsfeld und auch was in der Lehre, was mehr, sagen wir mal, das braucht noch einen hohen persönlichen Impetus, dass das dann auch eingesetzt wird. Ich habe das jetzt auch schon mal bei uns im Wahlfach wirklich bei extrem interessierten Studierenden angewendet, einfach ganz mit wirklich einer kommerziellen VR-Brille, einfach um 3D-Bilder besser, plastischer darzustellen, quasi in Abgrenzung zum 3D-Druck, den ich ein bisschen greifbarer finde. Manchmal bei Tibiakopffrakturen drucke ich die aus und gebe die sogar den Patienten mit. Das Verständnis für die Verletzung ist natürlich ganz anders, wenn man von einer planaren Bildgebung auf was 3D-Erfassbares geht. Sei es haptisch im 3D-Druck oder eben visuell.
Aber wir müssen uns auch damit jetzt gut, ich darf mich ja noch ein paar weitere Länze als Sie rühmen, wir müssen uns auch damit klar machen, dass immer unsere nachfolgenden Kolleginnen mit einem ganz anderen Verständnis dieser Realitätswahrnehmung tatsächlich kommen. Also wo ich noch auf die Haptik angewiesen bin, ist bei denen die AR so normal, dass ich mich zum Teil dann schon wieder erschrecke, wenn meine Kinder mich auf irgendeine kleine Achterbahn einladen, wo man so eine Brille aufgesetzt bekommt und ich auf einmal denke, meine Güte, das ist aber furchtbar schnell. Und dann steigt man ab und sieht, man ist ja eigentlich nur im Kreis gefahren die ganze Zeit.
Ja, das ist, da ploppen ja jetzt auch immer mehr Arbeiten auf über die Vergleichbarkeit eben genau von diesem Punkt, ob das ein 3D gedrucktes Objekt sein muss oder ob eben die Visualisierung über die Brille, was halt einfach sehr viel schneller geht, nicht völlig ausreichend ist. Und persönliche Erfahrung, glaube ich, zeigt auch, dass das gut funktioniert. Es ist nur schwieriger, den Patienten das auf Stationen quasi über den Kopf zu ziehen.
Ja, ich glaube, für die Patienten, das ist tatsächlich noch schwierig. Da gibt es ja andere Bereiche, auch sagen wir mal, gerade im Rehabilitationsbereich, wo man wirklich exzellente Untersuchungen jetzt hat und auch Modelle schon hat, wo man dieses Trainieren von Bewegungsabläufen mithilfe der AR-Brillen wieder hervorragend unterstützen kann dabei. Aber für die Erklärung ist das plastische Modell gerade für die etwas älteren Patienten unschlagbar. Da würde ich sofort zustimmen.
Und vielleicht jetzt haben wir noch über Reha gesprochen, wenn es in unserem Fachgebiet um Technologie geht. Wir waren jetzt sehr auf den OP-Bereich fokussiert. Und das ist ja auch das, was ich an der Wirbelsäule so spannend finde, einfach weil es da deutlich weiter ist als bei uns. Gleichzeitig hat man aber natürlich ja auch, sagen wir mal, präoperative Aspekte, die wahrscheinlich auch eher planungsassoziiert sind wie bei uns, aber eben in der Nachbehandlung. Was halten Sie da für, sagen wir mal, sinnvolle neue Digitaltechnologien, wenn man es so nennen will, auch wenn es eben an die Schnittstelle postoperativ, Rehabilitationsphase, Outcome-Messung geht, wie wir vielleicht das Outcome unserer Patienten noch, sagen wir mal, besser oder auch kontinuierlicher oder vielleicht auch objektiver erfassen können?
Ja, ich glaube, sagen wir, dieser ganze Bereich der Prompts, die jetzt über Tablets mit erfasst werden, spielt da ja mit rein. Also die Zeiten, wo wir dann in dem Cardex-Kurs alles super Kürzel, die sind ja nun auch vorbei. Ja, ist ja egal, ob sie jetzt dann die Ambitionen haben, ein Spezialzentrum zu werden und Register auffüllen müssen oder ob sie tatsächlich eine Outcome-Studie durchführen wollen. Sie brauchen ja schon etwas, wo Sie die Patienten dann akut zu befragen können. Und das ist, glaube ich, nicht nur im Bereich dann der unmittelbaren Befragung, was die Schmerzskalierung zum Beispiel geht, was Bewegungsumfänge geht, etwas dergleichen, sondern es ist immer dieses auch das Potpourri aus Bettzeiterfassung, auch für den Patienten mit Monitor und Patientenzufriedenheit. Das gehört ja, glaube ich, alles mit dazu. Und das wird ein Bereich, der immer mehr auch zu Recht gefördert wird, jetzt auch durch die Digitalisierung im Bereich des Krankenhauszukunftsgesetzes. Da werden ja viele Gelder auch gerade für solche neuen Schnittstellen freigegeben. Was ich glaube, uns wieder zugutekommen wird, weil wir uns damit auseinandersetzen werden, ob die Qualität, die wir vermeintlich vorhalten wollen, auch am Ende des Tages wirklich abgeliefert wird. Und das ist immer ganz wichtig, dass wir uns dieser Qualitätskontrolle stellen dabei.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und was mich da immer so beruhigt, ich versuche diese Frage tatsächlich vielen Kolleginnen aus verschiedensten Fachgebieten zu stellen, weil unsere Interessen auch über vermeintlich weniger kompatible Fachgebiete hinweg doch extrem ähnlich sind. Ja, das ist einmal das ganze Feld der Prompts, also Patient Reported Outcome Measures, in Verknüpfung mit irgendwie anderen objektivierbaren Parametern. Und ob das dann über irgendein handgelenksgetragenes Device die Schrittzahl ist oder die Herzfrequenz oder was auch immer. Es ist eben die Integration, die Schnittstellen und das Handling von so kontinuierlichen Daten, die für uns alle eigentlich relevant sind, auf einem Feld, was ja noch überhaupt keine Standards fast definiert hat, was eben auch die Vergleichbarkeit von den Arbeiten extrem schwierig macht. Und wir hatten uns das mit unserer Arbeitsgruppe nämlich mal spaßeshalber angesehen, einfach mal nur Focus-Wearable-Systeme im Einsatz auf anderen Fachgebieten, die aber eigentlich potenziell relativ simpel auch in die Traumatologie übertragbar wären. Und da stellt man fest, da sitzen wir alle in einem Boot. Und ich glaube, da kommen spannende Entwicklungen und da wird der Fokus auch hingehen, was mir sehr recht wäre.
Unbedingt. Das kann man auch immer jeden Studenten, der kommt, nur motivieren, das begleitend zu erfassen, die jungen Kolleginnen und Kollegen da auch über den Tellerrand zu gucken. Deswegen, wenn wir unsere hausinternen Fortbildungen machen, versuche ich auch ja nicht immer nur irgendwas Neurochirurgisches da zu präsentieren. Und ein Punkt ist halt, dass immer diese Bereiche der postoperativen, der repetitiven Digitalisierung auf keinen Fall vernachlässigt werden dürfen, weil man ja auch nie weiß, wo möglicherweise jemand anders eine wirklich gute Idee für den eigenen Bereich hat, wie Sie sagen.
Ja, ganz spannend. Und vielleicht jetzt noch als letzte Frage, vielleicht hört ja jemand zu aus dem Wünscheverwirklichungsteam, hätte ich fast gesagt, wenn Sie sich einen Punkt raussuchen dürften, völlig egal was, wo Sie sagen, Mensch, da müsste es was geben, das wäre der eine Punkt, der würde mir alles leichter machen, das wäre meine Traumentwicklung für die Zukunft. Was wäre das?
Also ich glaube, wenn ich mir das wünschen würde, dann würde ich mir ein Tool wünschen, im Vorfeld zu wissen, bei welchem Patienten ich die Finger davon lasse. Das wäre, sage ich mal, das ist mein erster Chef hat zu mir gesagt, weißt du, operieren, das ist nicht das Entscheidende. Du musst halt wissen, wen du nicht operierst. Und ich glaube, wenn wir so weit sind, dass wir dann auch ein Tool haben, was uns mit einer guten Gewissheit sagen kann, das ist jetzt vielleicht, auch wenn the only way to heal cold steel zu sein scheint, aber wenn das wirklich etwas wäre, wo man sagen kann, denk nochmal daran, haben wir hier nicht ein somatisiertes Schmerzsyndrom zu tun, auch wenn das Wirbelsäulen-MRT wirklich gruselig aussieht, hat der Patient nicht möglicherweise ein Distress-Syndrom, was du hier übersehen hast. Das würde ich mir wünschen, dass da diese Red Flags, die mir jetzt vielleicht die Erfahrung gebracht haben, dass man da etwas gerade auch den jüngeren Kolleginnen an die Hand geben kann, diesen Lernprozess einfacher zu machen.
Immer, das finde ich, ist eine herrliche Schlussantwort, die ich sofort so unterschreiben würde. Man sieht, das ist ein spannendes Thema und ich glaube, dass, da kann man sich noch Stunden drüber unterhalten, einfach weil es schon richtig viel gibt, aber aktuelle Entwicklungen eben auch noch so viel Potenzial bieten für sowohl die PatientInnen als auch für uns als Versorgende mit vielen Vorteilen verbunden sind. Ich glaube, wir werden uns bemühen, noch so ein bisschen Info- und Lesematerial in die Shownotes zu packen. Einfach, nennen wir es mal als Appetithäppchen über das, was wir heute besprochen haben. Wenn man irgendwie tiefer in die Materie einsteigen will, da kann man dann gerne auch entsprechend nachlesen. Denn das war's für heute von Search and Talk, dem chirurgischen Podcast. Ich sage erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an meinen Gast, Herrn Professor Müller. Das war ein sehr angenehmes Gespräch und es hat mich gefreut, dass wir heute gepodcastet haben.
Ich sage ganz herzlichen Dank. Es war wirklich toll. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Zeit schon rum ist. Ich hätte jetzt einfach weitersprechen können mit Ihnen. Das war wirklich toll.
Das ist ja meine Aufgabe, auf die Uhr zu achten. Ja. Ich hätte aber auch weitersprechen können, aber dann kriege ich auf die Finger. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es natürlich auch gefallen. Bei Fragen oder Wunsch zu zukünftigen Themen oder InterviewpartnerInnen schreibt uns gerne einfach eine kurze Mail oder schreibt uns eure Meinung zu diesem Thema unter www.surgeon-talk.de. Ich danke fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk zusammen mit euch, euer Benedikt.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.